Breitband-Topic.
Wie bereiten Wähler heutzutage eigentlich ihre Wahlentscheidung vor? Durch Recherche vielleicht oder durch das Lesen verschiedener Artikel? Im Fall des Brexits jedenfalls gab es laut Google einen ziemlich deutlichen Trend zu einer Nachbereitung der eigenen Entscheidung. In der Nacht und am frühen Morgen nach dem Referendum wurden Fragen nach den Folgen eines Brexits viel öfter ins Google-Suchfeld eingegeben als zuvor.
Das hätte man natürlich auch schon früher haben können, diese Infos, die man dann da gefunden hat. Und vielleicht nicht nur durch selber suchen, sondern eigentlich doch auch durch die Hilfe der Medien, die sie quasi an einen herantragen in verschiedenen Hintergrundberichten. Die aber hatten an vielen Stellen offenbar anderes zu tun.
Ja, sie schienen im ganzen Abstimmungsaufruhr jedenfalls alles andere als neutral, haben klar Stellung bezogen, Abstimmungsergebnisse nicht nur empfohlen, sondern sogar gefordert. Britische Medien waren mehrheitlich für den Brexit und Deutsche dagegen.
Und wie damit vielleicht tatsächlich das Wahlergebnis beeinflusst wurde, das besprechen wir gleich hier in Breitband. Vorher fasst Markus Richter zusammen, wie die Medien in Großbritannien über die Brexit-Abstimmung genau berichtet haben.
See you later.
Titelt die Boulevardzeitung The Sun auf ihrer Webseite am Freitagmorgen, nachdem bekannt wurde, dass die Mehrzahl der Briten dafür gestimmt hat, die EU zu verlassen. Und?
Wähler im Norden unterstützen Leave und trotzen der Labour-Elite und zeigen Brüssel zwei Finger.
Zwei Finger steht für die beleidigende Variante des Victory-Zeichens. Auf der Webseite sind überall glückliche, feiernde Menschen zu sehen. Hier wird kein Abstimmungsergebnis berichtet, hier wird ein Wahlsieg gefeiert. Kein Wunder, The Sun hatte schon vor der Entscheidung kräftig Stimmung gegen Europa gemacht.
Und das bestätigt mir. Der einzige Weg, unsere Beziehung zur EU zu ändern, ist Leave wählen und morgen wieder die Kontrolle übernehmen.
Boris Johnson, Anführer der Brexit-Kampagne Vote Leave. Der härteste Konkurrent von Premierminister Cameron kommt im Online-Artikel Sun Says Back Brexit gleich zweimal zu Wort, sonst niemand. In dem Artikel werden Leser und Leserinnen mit propagandahafter Wahlkampfrhetorik aufgefordert, gegen die EU zu stimmen. Und damit ist The Sun nicht allein.
Lügen, raffgierige Eliten oder eine große Zukunft außerhalb eines sterbenden Europas. Wenn du an Britannien glaubst, stimme für Leave.
Nein, das ist kein Flugblatt der Brexit-Befürworter, sondern die Titelseite der Daily Mail vom 22. Juni, dem Tag vor der Abstimmung. Und das sind nur zwei Beispiele. Generell scheint die Presse in Großbritannien EU-feindlich eingestellt. Laut einer Studie des Reuters Institute for the Study of Journalism waren fast die Hälfte aller erschienenen Artikel für einen Brexit, aber nur ein Viertel für ein Verbleiben Großbritanniens in der EU. Vor allem Boulevardblätter wie eben Sun, Daily Mail oder Daily Star agitierten für den Brexit, während Daily Mirror, die Financial Times oder der Guardian EU-freundliche Artikel veröffentlichten, die von der Haltung her aber ebenfalls sehr stark formuliert waren.
Brexit ist eine Fake-Revolution. Arbeiterklassenkultur wird als Geisel genommen, um der Elite zu helfen. Der Brexit-Crash wird euch alle arm machen. Seid gewarnt.
Einen wichtigen Unterschied gibt es aber. Diese Artikel des Guardian sind in der Kommentarrubrik Comment is free erschienen, also klar als Meinung gekennzeichnet und nicht als normale Artikel. Und die Situation in Deutschland? Von hier gab es breite Unterstützung für einen Verbleib Großbritanniens in der EU. Der Spiegel produzierte zum Beispiel 23 Extra-Seiten und forderte auch online:
Ihr gehört dazu. Bitte geht nicht.
Auch Zeit Online forderte Vote Remain und beteiligte sich auf Twitter am Hashtag We Can Work It Out, bei dem mit Zeilen aus Songtexten für den EU-Verbleib geworben wurde. Geholfen hat das alles nichts, die Briten haben für den Brexit gestimmt. Nach ersten Analysen wurde vor allem in den Gegenden für ein Verlassen der EU gestimmt, in denen Menschen eher weniger Einkommen, weniger Bildung und weniger Sozialstatus haben. Vielleicht ist es nur Zufall, dass man damit auch das Klischee des Stammpublikums für Boulevardzeitungen umschreiben könnte, vielleicht aber auch nicht.
Die These, die in dieser Frage von Markus Richter liegt, die geben wir gleich weiter hier in Breitband an den Journalisten Hans Hütt. Zuvor aber kommt noch ein bisschen Musik zur Entspannung oder nicht?
Na, mal schauen. Manchmal ist es besser, schlechte Erfahrungen nach außen zu kehren und in Kunst zu verwandeln, als sich innerlich davon zerfressen zu lassen. Das ist das Motto von Miriam Meravi alias Chimera aus Texas. Wäre sie Britin, würde sie wahrscheinlich über den Brexit singen. Die junge Musikerin verwandelt persönliche Enttäuschung des Alltags in hochemotionale Singer-Songwriter-Stücke. No Apologies heißt ihr Debüt und daraus hören wir Macaroni Pieces.
Just keep
Waiting for somebody to call me and say it's okay, darling, you're fine, you're ready. Yeah, I'm still here, waiting for my mother to call me down the stairs for dinner and say, how was your day at school, baby? And I'll say, look, I made this project out of macaroni pieces I glued to this picture frame. She'll say that's beautiful, and you'd think she was lying, but she really believes it. She really means it. But I'm still here, waiting for somebody to call me and tell me it's okay, darling. You're fine, you're ready. Yeah, I'm still here, waiting for my mother to call me down the steps for dinner and say, how was your day at school, baby? And I'll say it was awful. All the children made fun of me, and everyone I loved abused or abandoned me, and I'll never trust anyone fully, and you're not free of blame, and I won't be ashamed, no, I'm not sorry. It's about damn time someone stood up for me. But I'm still here. Yeah, I'm still here. I'm still here. After it all, after it all, I'm still here, waiting for somebody to call me and tell me it's okay, darling.
Macaroni Pieces von Chimera hier im Deutschlandradio Kultur bei Breitband. Und wir wollen weiter sprechen über den Brexit und der Frage danach, was die Medien damit zu tun haben, wie eine moderne Berichterstattung dazu aussehen sollte und wie weit sich Medien überhaupt positionieren sollten und dürften. Das ist unser Thema jetzt und das wollen wir besprechen mit dem Journalisten und Autor Hans Hütt. Guten Tag.
Guten Tag.
Markus Richter, der hat ja in seinem Beitrag vorhin geendet, indem er das Klischeebild des Boulevardlesers und das Klischeebild eines Brexit-Befürworters zu einem hat werden lassen. Ist das wirklich so einfach? Kann man damit das Ergebnis erklären? Boulevardleser werden quasi aufgeheizt durch diese Boulevardberichterstattung für den Brexit und machen dann schlichtes Kreuzchen, ohne nachzufragen?
Die Wirkung von Medien ist im englischen Raum deswegen noch ein bisschen komplizierter auf der einen und ein bisschen einfacher auf der anderen Seite, weil die Idee der Pressefreiheit im Vereinigten Königreich eine ganz besonders radikale Form gefunden hat. Sie sind hemmungslos, sie sind, wie vor wenigen Jahren zu besichtigen gewesen ist, auf eine Weise brutal manipulativ unterwegs. Sie haben eine eigene Agenda, namentlich die Medien, die zu dem Murdoch-Konzern, wie zum Beispiel die Sun, gehören. Und der Hintergrund ist natürlich, dass man die Idee der Pressefreiheit, also die Idee der politischen öffentlichen Kontrolle der Regierung, in starke Hände geben wollte. Tatsächlich funktioniert das gar nicht mehr, denn dem einen Schrecken der politischen Gewalt, einen anderen Schrecken, der mit einer genauso mächtigen Agenda unterwegs ist, entgegenzusetzen, die geht nicht mehr auf. Und in der Beziehung zwischen Medien und ihren Lesern gibt es keine Art von psychologischen Mechanismus, wir befehlen, du folgst, sondern es wird eine eigene Welt erzeugt, die mit den Ideen von der Wirklichkeit gelegentlich sich berühren. Also wenn es zum Beispiel um die Frage geht, gewinnt die Kontrolle zurück, könnte man sich natürlich psychoanalytisch etwas gewitzt fragen, hey Mac, wo hast denn du in deinem Leben noch Kontrolle? Über wen? Über was? Hm. Oder wo erlebst du dich unter Kontrolle gestellt? Und da sieht die Sache plötzlich ganz anders aus. Mit anderen Worten, es wird psychologisch an fast, würde ich sagen, Instinkte appelliert. Diese Instinkte sind so konfektioniert, dass man darin einen psychologischen Anreiz, ja natürlich will ich Kontrolle zurück, am Werk sehen kann, der zumindest auf einer symbolischen Ebene dann die Wähler in die Lage versetzt, ja jetzt nehme ich Kontrolle zurück, auch wenn sie Kontrollverlust leidende Subjekte sind.
Trotz dieser Radikalisierung, wie Sie es gerade beschrieben haben, haben sich die Leute noch nicht an diesen medialen Status quo so sehr gewöhnt, dass man diese Zuspitzung und diesen Populismus nicht als solchen auch entschärfen kann mittlerweile in Großbritannien, glauben Sie?
Naja, also hier könnte man auf diese demografischen Ergebnisse eingehen. Die jüngere Internet-Savvy-Generation, die ja auch weit überwiegend für Remain gewotet hat, die hat sozusagen in ihrer Mediennutzung eigene Checks and Balances, Kontrollsysteme, mit welchen sie Nachrichten aus anderen Quellen bezieht, als lediglich den Medien, über die wir eben geredet haben, während die ältere Generation, namentlich die einfachere Ausbildung mit sozial prekärem Status, eher noch so eine Art von Bauchgefühlverbindung zu den Medien hat. Mit anderen Worten, auch da ist kein Befehl- und Gefolgschaftsverhältnis am Werke, sondern eher also wirklich so eine Bauchstimmung und der lassen sie freien Lauf.
Diese Bauchstimmung, die existiert oder regiert ja dieses Verhältnis Großbritannien und EU schon seit sehr langer Zeit und dieses Verbreiten, um das auch zu unterfüttern von Mythen oder Lügen über die EU, ist ja ziemlich Standard geworden. Es gibt auch von der EU eine Mythenaufklärungsseite, die für Großbritannien eingeführt wurde, damit diese ganzen Bananen- und Glühbirnen-Stories einfach mal mit Fakten unterfüttert werden. Welche Schuld tragen denn die Medien an dieser ganzen Verbreitung dieser halbgaren Geschichten? Denn natürlich kann man sagen, das sind auch in erster Linie die EU-feindlichen Politiker, die genau dann damit aufmachen, aber natürlich auch ständig Medienberichte, wo die Hälfte der Geschichte einfach fehlt.
Die Medien verlieren damit den von ihnen selbst beanspruchten Status einer Kontrolle der politischen Gewalt. Also sie verraten die Idee der vierten Gewalt. Das hat im Fall des Vereinigten Königreichs etwa zum Inhalt, UK hat im Rahmen seiner EU-Mitgliedschaft eine ganze Reihe von sogenannten Opt-out-Bestimmungen, die sie gegenüber dem großen Rest der europäischen Gemeinschaft privilegierten. Also die gesamte Frage der Menschenrechte, der Freiheitsrechte, der Sozialcharta, die erst ganz kürzlich dann zumindest teilweise auch in UK wirksam geworden ist, fanden im Grunde gar nicht statt. Und wenn man nochmal zurück auf das Thema der Kontrolle geht, dann muss man einfach wissen, dass die Whitehall, also mit anderen Worten die Bürokratie unter der politischen Führung, hat im Vereinigten Königreich eine unglaubliche Macht. Diese Macht geht so weit, dass sie sich der politischen Kontrolle entweder durch die Minister oder die Staatssekretäre oder die Parlamentarier weitgehend entzieht. Nur dann, wenn es einen richtigen Skandal gibt, gibt es gelegentlich die Chance, da mal ein paar Korrekturen vorzunehmen. Und im Grunde gibt es nur noch eine Instanz, die in dem Vereinigten Königreich sowas wie Aufklärung, tiefschürfende Fakten und so weiter aufbereitet. Das sind die berühmten Royal Commissions, aber die finden jenseits von Medien, Bürokratie und Parlament statt. Leider ist der Zustand der politischen Verfassung des Vereinigten Königreichs in einem grauenvollen in einer grauenvollen Situation.
Kommen wir mal zu uns nach Deutschland. Hier war es ja so, dass die mediale, ja, wie soll man sagen, Position genau die entgegengesetzte war, wenn man sich so die mehrheitliche mediale Aufmachung anschaut. Also auch weit davon entfernt, neutral zu sein. Wenn man eine klare Empfehlung ausspricht als Medium für eine politische Entscheidung, ist das überhaupt noch Journalismus? Beziehungsweise wie stark sollten und dürfen sich Medien eigentlich positionieren in so einem doch sehr komplexen Feld?
Naja, also gehen wir jetzt auf ein Genre ein, das ich ja relativ häufig bearbeite, nämlich die Form, das Format der politischen Talkshow. Da war nun am Donnerstagabend bei Frau Illner eine Dame zugeschaltet, die also eine starke Brexit-Befürworterin, Vote to Leave ist, und die mit einem der britischen Redekultur wunderbaren Stirnrunzeln da lauter Unfug erzählte, der wirklich sprachlos machte. Und in der Runde der im Studio versammelten Gäste gab es dann, es war am Mittwoch bei Maischberger, sorry. Dann in der Runde gab es so einen Journalisten, der mit einer eigenen Agenda in Deutschland unterwegs ist, Roland Tichy, ein berühmter Einwanderungskritiker, um nicht zu sagen berüchtigt, der dann die Kritik an der Dame mit dem Argument zurückwies, sie könne sich ja dagegen die Kritik nicht mehr verteidigen. Und mit dieser Form, also ich bin höflich, hat er auf der anderen Seite vermieden, dass Unsinn als Unsinn gebrandmarkt wird. Also es gibt gewissermaßen Immunisierungsstrategien gegen die Realität. Wahrheit als zumutbare Form der Kommunikation wird damit gegenstandslos. Also wir haben sekundäre, tertiäre Realitäten. Und man muss wirklich noch hinzufügen, dass all die Anstrengungen von Bild, okay, Wembley wird anerkannt, nicht anerkannt, Spiegel und Zeit, an einem Manko kranken. Das Vereinigte Königreich hat die Idee der Vereinigten Staaten von Europa 1946 durch Winston Churchill in seiner berühmten Zürcher Rede unterstützt, aber immer mit der Idee, den großen Moloch in der Mitte Europas zu bändigen. Mhm. Von Deutschland irgendeinen Rat anzunehmen, gilt in der politischen Kultur Großbritanniens geradezu als ehrenrührig. Und das hat eine sehr lange Tradition, die nicht erst auf dieses Jahrhundert zurückgeht.
Sie sagen, die britischen Medien, die haben also die Idee der vierten Gewalt verraten. Gleichzeitig aber, wenn wir in die Zukunft Europas gucken und darauf gucken, dass natürlich jetzt auch in anderen Ländern diese ganzen Referendumsbestrebungen zunehmen. Wir wissen nicht, was da passiert, aber wird es auch da die Frage geben, was tun denn da an dieser Stelle die Medien? Also wer positioniert sich wo und wie weit wird diese Zerstückelung, die mögliche Zerstückelung eines Europas auch immer auf diesen Wegen mit vorangetrieben? Wie sollte Ihrer Meinung nach die Berichterstattung darüber erfolgen? Es gibt bestimmt nicht wegen der jeweiligen Historie in den Ländern einen einzigen Ratschlag für alle Länder. Nur was wären die wichtigen Punkte, die Sie uns noch mit auf den Weg geben?
First things first, die Politik der Europäischen Union und der sie kontrollierenden nationalen Regierungen, der Parlamente, des Europäischen Parlaments, die müssen einfach stärker selber ihre Funktionen in der Gewaltenteilung erfüllen. Und wenn dies gelänge, ich habe meine Zweifel, kann das anders aussehen. Nur, wir haben mit der Europäischen Union so etwas, wie soll ich das sagen, es ist jetzt mit Krangsal, also etwas als Gegnerschaft für die rechtspopulistischen Parteien, die mit dem, was in antisemitischer Propaganda vor 80 Jahren der ewige Jude gewesen ist, eine völlig abstrakte Figur, auf die unendlich viel Hass, Misstrauen projiziert werden kann. Und die Tränen der Frau von Storch sind Krokodilstränen der Freude darüber, diesen Pappkameraden auch in Deutschland durch die Gassen prügeln zu können. Und das hat mit Aufklärung nichts zu tun. Die Medien müssen tatsächlich die Propaganda dieser Parteien nicht zum Nennwert und She said, he said und so weiter transportieren, sondern besser gründlicher dekonstruieren.
Jetzt ist natürlich genau das passiert, was wir befürchtet haben in der Sendung. Wir haben ein Riesenfass aufgemacht, das wir hier nicht mehr zukriegen. Wir haben schon überlegt, eigentlich wäre es ein Thema für eine einstündige Talksendung. Wir haben 10 Minuten angesetzt, jetzt sind es schon 12 Minuten. Mhm. Und wir könnten eigentlich noch ewig weiterreden. Und es wird uns sicherlich auch noch sehr lange beschäftigen, dieses Thema. Da werden wir heute auch noch öfter mal drauf zurückkommen. Vielen Dank an den Journalisten Hans Hütt. Über Medien und den Brexit haben wir gesprochen. Das Gespräch können Sie natürlich auch noch mal nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de.